Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Stefan Waldhauser zu Gast. Stefan ist Experte für Technologieaktien, vor allem durch seinen beruflichen Hintergrund. Er kommt aus der Softwarebranche, hat dort sein eigenes Unternehmen gegründet und 2013 erfolgreich in Silicon Valley verkauft. Dadurch hat Stefan viele Technologiefirmen näher kennengelernt und hat auf diese Firmen auch eine ganz andere Sicht als wir Laien, die nicht aus dieser Branche kommen. Stefan investiert heute bereits seit über 35 Jahren an der Börse und hat dieses Hobby inzwischen auch zu seinem Beruf gemacht. In der heutigen Folge sprechen wir somit über seine Erfahrungen und Learnings aus dieser langen Börsenzeit, aber auch über seine aktuellen Aktienfavoriten. Alle wichtigen Links, zum Beispiel den Link zu Stefans Newsletter und zu seinem Wikifolio, findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit, dass du zu uns im Podcast zu Gast bist, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, Stefan, auch mal verstehen, warum du denn Experte bist für Tech-Aktien. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine berufliche Reise, wo du ursprünglich herkommst.
Mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin 57 Jahre alt, fast, muss ich sagen, werde ich in den nächsten Monaten. Und beschäftige mich schon seit, ja, man kann sagen, 35 Jahren mit dem Thema. Studiert habe ich ursprünglich mal Wirtschaftsmathematik, habe aber danach im Studium sofort angefangen, in der Softwareentwicklung zu arbeiten. Habe 7 Jahre lang Software entwickelt, habe dann aber gemerkt, es gibt Leute, die programmieren einfach besser als ich. Ich war da eher so gut im Organisieren rundherum und habe mich dann selbstständig gemacht, eine Softwarefirma gegründet. Das war im Jahr 2000. Und seitdem bin ich unternehmerisch in der Tech-Branche tätig, hatte meine erste Softwarefirma 12, 13 Jahre lang, habe die dann in Silicon Valley verkauft, habe für diese US-Company noch 5 Jahre gearbeitet, habe daher kennengelernt, was es bedeutet, von Risikokapitalgebern in den USA finanziert zu werden. Das war dann 2017, 18 ungefähr, als ich ausgeschieden bin. Und habe dann ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Hobby heißt Börse und habe in der Zeit kennengelernt, schon so ab 2016, was es bedeutet, mit meinem Wikifolio kennengelernt, was es bedeutet, das Geld anderer Leute zu verwalten. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe da keinen Druck verspürt oder so. Und deswegen seitdem ja bin ich als Investor in eigener Sache unterwegs, verwalte mein eigenes Geld, aber auch das Geld anderer Leute, habe dann einen Fonds gegründet, 3 Jahre lang einen Ausflug sozusagen in die Welt des ganz großen Geldes gemacht. 2018 bis 2021 war das. Da habe ich mit einem Partner zusammen einen Fonds gegründet. Der war dann auch nach 3 Jahren tatsächlich 150 Millionen schwer, mit 5 Morningstar-Sternen dekoriert, hat alles wunderbar funktioniert. Nur hat es zwischen meinem Partner und mir nicht wirklich geklappt. Deswegen habe ich mich da dann verabschiedet 2021 und dann nochmal ein Softwareunternehmen gegründet. Diesmal ein B2C-Unternehmen, der sich direkt an den Endkunden wendet. Mein erstes Softwareunternehmen war B2B, also mit Geschäftskunden. Und dieses neue Softwareunternehmen ist der Aktienguide, den vielleicht viele Hörer auch schon kennengelernt haben, vielleicht sogar Kunden sind. Das ist als Hobbyprojekt gestartet und ist jetzt zur Erfolgsstory geworden. Also tatsächlich 500.000 Leute im Monat nutzen den Aktienguide, alleine nur im deutschsprachigen Raum. Und deswegen verrate ich vielleicht mal die erste Neuigkeit hier. Der Aktienguide wird tatsächlich in diesem Jahr internationalisieren, also auch in den USA an den Start gehen. Wir sind von dem großen Erfolg so euphorisiert, würde ich fast sagen, dass wir es jetzt tatsächlich wissen wollen und das Produkt in die USA bringen.
Okay, da hast du meine letzte Frage, die ich mir notiert habe, schon weggenommen. Da wollte ich mich fragen, was gibt es in den nächsten Monaten Neues von dir und deinen Projekten? Aber klar, das ist natürlich für dich eine große Neuigkeit und mit Sicherheit auch bringt aktuell viel Arbeit mit sich, gehe ich davon aus.
Nicht für mich persönlich. Ich bin ja weder der Geschäftsführer vom Aktienguide, noch arbeite ich da jetzt wirklich fulltime mit. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team. Team in Entwicklung, Team in Business Development und ich bin eigentlich nur Investor und Coach dieses jungen Teams, würde ich mal sagen. Ich habe so viele andere Sachen zu tun. Ich könnte mich jetzt nicht fulltime um den Aktienguide kümmern, auch wenn das sicherlich ein Fulltime-Job wäre. Aber das läuft auch sehr, sehr gut ohne mich. Ohne mich ist nie richtig. Ich arbeite bestimmt 15, 20 Stunden die Woche für den Aktienguide, aber es ist tatsächlich nur ein Projekt unter mehreren, die ich so habe. In meinem Hauptberuf, glaube ich, bin ich in erster Linie Aktienanalyst und Investor. Das ist für mich persönlich ganz wichtig, weil mein Vermögen hängt da dran und natürlich auch mein Wikifolio. Und auch da wird es in diesem Jahr tatsächlich noch was Neues geben, worüber ich aber tatsächlich noch nicht reden kann in diesem Podcast, weil das noch nicht spruchreif ist.
Okay, okay. Du hast ja deinen Werdegang sehr, sehr sachlich erzählt. Da hätte ich noch eine Frage, die dann eher ins Persönliche übergeht. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt als Außenstehender, du hast deine Firma verkauft, hast ja gesagt mit dem Exit, hast aber noch weitergearbeitet für die Firma und dann hast du dein Hobby zum Beruf gemacht. Kann man sich das so vorstellen, durch den Exit warst du quasi dann finanziell unabhängig und hast dann quasi überlegt, okay, worauf habe ich jetzt am meisten Bock? Könnte ich ja einfach meine bisherigen Hobbys zum Beruf machen, weil ich es mir quasi leisten kann. Ist das richtig oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es war definitiv so, dass ich finanziell unabhängig war nach diesem ersten Exit, 2017, 18 sowas. Man darf sich aber nicht so vorstellen, dass ich jetzt unendlich reich gewesen wäre. Darum geht es auch gar nicht. Also ich bin kein Mensch, der jetzt an irgendwelchen Statussymbolen hängt. Ich habe alles das, was ich brauche. Und ja, ich glaube, jeder, der finanziell unabhängig ist, wird ganz schnell feststellen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass man nicht mehr arbeiten muss. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber Arbeit gibt auch Sinn und Struktur im Leben. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Arbeit zu sein, wobei dann das überhaupt erstmal die Frage ist, was ist denn überhaupt Arbeit und wie definiere ich sie? Also bei mir war es schon immer so. Ich habe noch nie eine Arbeit gehabt oder gemacht, die ich nicht leiden konnte, ja, wo ich mich abends, morgens hätte aus dem Bett quälen müssen, um zu dieser Arbeit zu gehen. Jeder, der sein Leben so empfindet, der macht meiner Meinung nach was falsch. Also da muss man versuchen, was dran zu ändern. Natürlich kann man das nicht immer von heute auf morgen ändern, weil man in irgendwelchen Strukturen gefangen ist. Aber das Leben ist zu kurz, um eine Arbeit zu tun, die man nicht machen möchte. Ich denke, heute gibt es sowohl für Jüngere als auch für Erfahrenere wie mich jede Menge Möglichkeiten, sein Leben so zu gestalten, wie man das möchte. Und ich hatte das große Glück, dass ich das tatsächlich unabhängig machen konnte von finanziellen Nöten. Spätestens eben ab 2017. Und ich liebe es, seitdem ich glaube 18 Jahre alt bin, an der Börse mein Geld anzulegen, zu investieren, nicht zu spekulieren. Das habe ich in früheren jungen Jahren auch mal gemacht. Aber heute geht es bei mir wirklich um das langfristige, seriöse Investieren mit realistischen Vorstellungen. Es geht nicht darum, hier immer den schnellen Verdoppler zu finden oder so. Also aus dem Alter bin ich raus. Und ja, kannst du schon so sagen, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe eben mein Geld nicht irgendeinem Vermögensverwalter anvertraut, sondern bin Vermögensverwalter in eigener Sache. Und nebenbei hat sich das dann so ergeben, dass ich tatsächlich das dann auch für andere Leute mit übernommen habe, in Form des Wikifolios oder in Form dieses Fonds, den ich zwischenzeitlich mit betreut habe. Und da stehe ich, dass ich jetzt nochmal ein Softwareunternehmen gründe, war nicht geplant. Das hat sich einfach mit dem Aktienguide so ergeben. Ich habe im Endeffekt da mir das Produkt designen dürfen, was ich selber als junger Investor gerne gehabt hätte. Und heute in der wunderbaren Welt der Cloud-Software ist es eben tatsächlich auch möglich, mit beschränkten finanziellen Ressourcen, also das Unternehmen ist finanziert von meinem Co-Founder Tino Wendland und mir, wir haben keine Risikokapitalgeber da drin, außer uns beiden. Und das hat wunderbar funktioniert. Dadurch, glaube ich, ist eine große Stärke, dass wir kein anderer mitredet. Wir geben vor und was gemacht wird. Und im Endeffekt ist es aus der Praxis heraus gebaut und jetzt natürlich auf Kundenfeedback weiterentwickelt. Und das ist das Erfolgsgeheimnis, glaube ich.
Cool von dir zu hören. Ich habe die Frage vor allem auch deshalb gestellt, weil wir unter den Hörern sehr, sehr viele Selbstständige haben, die auch immer davon erzählen, ja, mein Traum mal finanziell frei, finanziell unabhängig, dann komplett tun und lassen zu können, was ich möchte. Und dann von dir, von jemandem zu hören, wie es dann tatsächlich weiterging, dass man eben weiterarbeitet, wie man das macht, wie man da rangegangen ist, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wir hatten ja schon öfter Menschen, die in dem Status sind, aber deshalb stelle ich die Frage ganz gern. Und die Antworten sind immer ähnlich, ne? Mach, was dir Spaß macht, dass es für dich keine Arbeit ist. Und dann ist auch das Ergebnis meistens ein sehr cooles, oft dann auch vielleicht so ein bisschen Zufall, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das ergibt sich dann einfach, wenn man der eigenen Passion nachgeht. Du hast ja schon gesagt, Börse ist auch deine Passion. Lass uns deshalb mal darüber reden. Du bist ja schon seit 35 Jahren oder über 35 Jahren an der Börse. Und was da die Leute immer sehr, sehr interessiert ist, wie sind da deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du es da mal mitnehmen, wo du sagst, das sind meine Top 2, 3 Erfahrungen, auch was Crashs angeht, was schwere Phasen angeht, was man unbedingt braucht, wenn man sehr langfristig an der Börse erfolgreich sein will.
Vor allen Dingen würde ich sagen, braucht man Geduld. Und man sollte in jungen Jahren nicht glauben, dass es irgendeinen Umweg gibt, so nach dem Motto, ich mache das und das, ich befolge die und die Strategie, ich kaufe mir diese und diese teure Online-Schulung und dann finde ich das Geheimnis, wie ich schnell ein Vermögen mache. Get rich quick. Diese ganzen Schemata, die da verkauft werden, sind Lug und Trug, würde ich mal sagen.
Es gibt. Machen den reich, der es verkauft, ja.
Ganz genau. Machen den reich, der es verkauft. Und jeder, der eine Trader-Ausbildung verkauft für einen Haufen Geld, und wenn ihr euch da draußen vielleicht jetzt fragt, sollte ich hier diese vierstellige Summe in die Hand nehmen, um diesen Coach zu bezahlen und diese Trader-Ausbildung mir zu gönnen, lasst es sein. Lest lieber ein paar gute Bücher. Warum würde, also diese Trader, egal ob jetzt in der Kryptoszene, in Forex, was auch immer diese kurzfristigen Spekulationsgeschäfte ausmacht, wenn die versprechen, dass sie, egal ob 2, 3, 4% pro Monat erwirtschaften, das ist ja immer das, womit geködert wird, dann einfach mal ausrechnen, kleines Excel-Sheet, Google-Sheet machen, was das dann bedeuten würde, was nach wenigen Jahren erwirtschaftet wäre, wenn es tatsächlich 3, 4% im Monat auf Dauer im Durchschnitt möglich wäre zu erwirtschaften. Dann wären nämlich diese Leute, die euch diese Coachings verkaufen, innerhalb von 10, 20 Jahren dermaßen Multimillionäre, ja, dass sie nicht ihre Coachings für 1.000 Euro oder was auch immer die Kosten verkaufen würden, sondern dann würden sie, wenn sie wirklich gute Absichten haben, ihr Wissen kostenlos auf einem Blog, in Videos, was auch immer, bereitstellen. Oder aber sie würden wirklich auf irgendeiner Insel sitzen und Cocktails schlürfen, je nachdem, was sie wollen. Also ich finde es nicht gut, wenn tatsächlich Leute abgezockt werden und gelockt werden mit der Aussicht auf das schnelle Geld. Also ich tue mich da ganz, ganz schwer, auch mit diesen ganzen YouTube-Werbungen, die da immer erscheinen.
Deswegen bin ich genüge. Vor den YouTube-Videos, das ist wirklich krass, was man da immer genau sehen muss.
Genau, es fallen halt viele Leute drauf rein, diese Werbung ist sehr erfolgreich und deswegen wird sie zu Hunderten oder Tausenden gemacht.
Ja, finde ich wirklich auch etwas verstörend, es wird gefühlt immer mehr. Vorher dachte ich, das ist so, weil ich in der Bubble bin, ich schaue mir Videos an, da geht es um Geld anlegen, aber auch von anderen Leuten jetzt aus meinem privaten Umfeld, die eigentlich damit gar nichts am Hut haben, auch die erzählen, dass sie vor YouTube-Videos nur noch diese Videos sehen, wo Leute in einem Ferrari sitzen und dann irgendwas erzählen, hier, werf dein Geld nicht aus dem Fenster, wie auch immer. Mhm. Das ist also schon krass. Und wie du sagst, wenn es das so oft gibt, es muss ja leider funktionieren, sonst wird das dann nicht so inflationär zunehmen. Zulich. Deshalb, um den Bogen zurück zur Börse zu schlagen, da gibt es keine Abkürzung oder zumindest nicht in dem Maße, wie es vielerorts versprochen wird.
Genau, also langfristig denken ist das eine. Es gibt keine Abkürzung. Und man muss Schmerzen aushalten können im Sinne von, du musst Volatilität aushalten können. Wenn du in Einzelaktien investierst, aber auch wenn du in Aktienindizes passiv investierst mit ETFs. Ja, das glaubt man zwar nicht, wenn man sich jetzt die letzten 10 Jahre hier von S&P 500 oder MSCI World oder was auch immer angucken. Es gab mal hier die Tech-Aktien, hatten einen bösen Crash erlebt, aber das waren nur die Tech-Aktien in 2022. Dann gab es diese Corona-Blitz-Crash, der ja schneller vorbei war, als man gucken konnte. Aber generelle Tendenz ist aufwärts. Ich bin ja fokussiert auf Technologie- und Wachstumsaktien, eben weil ich mich da auskenne. Und wenn man, das ist momentan sehr, sehr populär, in diesen Aktien zu investieren, einfach weil es da seit geraumer Zeit gefühlt nur aufwärts geht. Man musste sich ja nicht wirklich auskennen in den letzten Jahren, um mit Technologie viel Geld zu verdienen. Also wir hatten erst den Cloud-Hype, jetzt haben wir den AI-Hype. Und jemand, der in Nvidia angelegt hat, der hat natürlich jetzt sein Geld, verzehnfacht oder so, freut sich. Ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist oder nicht, darüber kann man streiten und das können die wenigsten auch wirklich beurteilen, behaupte ich. Generell nur die Message, es geht auch mit Technologie, nicht immer hier steil aufwärts, so wie momentan. Also ich habe tatsächlich mit diesem Fokus auf Technologie in den letzten 35 Jahren dreimal einen Drawdown von Größenordnung 50% erlebt. Also sind tatsächlich beim Platzen der Dotcom-Bubble nach dem Jahr 2000, in der Finanzkrise 2008, 2009 und auch bei dem Tech-Crash 2022 hat sich mein Portfolio aus Technologiewerten, ich habe auch noch ein paar andere Aktien, darüber rede ich aber nicht, weil es sehr wirklich marktenge Nebenwerte teilweise sind, auch teilweise vorbörsliche Beteiligung. Wenn wir jetzt mal über die Technologieaktien reden, für die ich bekannt bin, wo ich auch hier mein Musterportfolio führe und so weiter, das hat sich im Endeffekt dreimal halbiert. Und trotzdem habe ich über all die Jahre hinweg hübsche zweistellige Renditen im Durchschnitt erzielt. Und wir reden also jetzt hier von, das Wikifolio hat jetzt momentan zwischen 13% und 14% durchschnittliche Jahresrendite nach all den Kosten, die so ein Wikifolio-Zertifikat mit sich bringt. Und es ist kein, weiß Gott, kein preisgünstiges Produkt. Aber es sind eben 13%, 14%. Und das ist auch so ungefähr das, was ich tatsächlich die letzten 20, 30 Jahre im Privatdepot dann natürlich zu wesentlich geringeren Kosten erzielt habe. Obwohl dreimal dieses Portfolio sich halbiert hat. Aber das muss man erstmal psychologisch aushalten können. Also jemand sollte nur in solche Dinge investieren, wenn er damit leben kann, dass vielleicht in einem halben Jahr das Depot nur noch die Hälfte wert ist. Ja? Das sollte man eben nicht mit 100% seiner Altersvorsorge machen, wenn die Altersvorsorge da irgendwie auf Kante genäht ist und man sich das zumindest vorübergehend nicht leisten kann. Auf Sicht von dann, ich sage immer, Mindestanlagedauer, mir sollte 7 Jahre sein, weil ich noch nie einen so langen Verlustzeitraum hatte. Also es war immer von einigen Jahren, habe ich neue Höchststände mit meinem Depot erreicht gehabt. Schauen wir mal, wie das diesmal ist. Nach 2022 bin ich ja jetzt noch ziemlich weit weg von neuen Höchstständen, auch wenn ich im letzten Jahr jetzt schon wieder 30% da zugelegt habe. Aber also Quintessenz, du musst Schmerzen aushalten können. Anders ausgedrückt, das gilt für jegliches Investment. Wenn ich einen sichere Aufwärtsbewegung haben möchte, dann wird die nicht so steil sein. Ja, dann natürlich gibt es Mittel und Wege, wie man da solche Bewegungen glätten kann und Risiko rausnehmen kann, Absicherungsgeschäfte machen kann, all diese Dinge. Da verdienen in erster Linie aber die Banken dran und es schadet der langfristigen Performance und das ist ja auch nicht mein Stil. Ja. Ich verzichte auf sowas komplett. Auch im Privatportfolio übrigens.
Rendite kommt dann doch immer zum gewissen Grad von Risiko.
Genau.
Und das, was du sagst, stelle ich auch oft bei unseren Usern fest, dass sich viele da überschätzen, was sie da aushalten können an Schwankungen. Vor allem die halt das noch nicht mitgemacht haben. Ich meine, es sind jetzt schon viele, die zumindest den Corona-Flash-Crash mitgemacht haben. Aber nicht alle. Und vor allem die selbst da nicht dabei waren, die überschätzen das einfach und sagen, ja, ich bin ja jung. In 30 Jahren, wenn ich in Rente gehe, wird sich das schon ausbügeln. Aber wenn es dann mal so ist, ne, ich habe jetzt die Erfahrung auch schon gemacht, wenn dann mal dein Depot mal 30-40% unter Wasser ist, dann geht man schon mal eine Runde kalt duschen und denkt, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Weil es ist ja dann auch immer so, es gibt ja dann auch Nachrichten, die das begründen, warum es noch deutlich tiefer gehen sollte. Ist ja nicht so, dass dann alle Medien sagen, ja, super Kaufkurse, super, ne, alle Zeitungen, alle Blogger sagen dann, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Nee, im Corona-Crash war es ja auch so, okay, die Krankenhäuser sind überlastet, unser Wirtschaftssystem, warum es zusammenbricht, jetzt 5 Gründe, solche Artikel habe ich mir noch abgespeichert, genau. Das sind ja dann die Headlines und dann nicht nervös zu werden, das ist ja dann die Kunst.
Und genau, deshalb, da ist das Erfolgsrezept, man muss eine eigene hohe Überzeugung von dem erreicht haben, in was man da investiert ist. Also mein großes Vorbild Peter Lynch, großartiger Fondsmanager, vor vielen, vielen Jahren, der hat so ein berühmtes Zitat ist, know what you own and why you own it. Also du musst genau wissen, was du da besitzt und warum. Ja? Und wenn dann solche Sachen auftreten wie im Corona-Crash, muss man natürlich auch hinterfragen, hat sich da jetzt irgendwas dran geändert an diesem Investment-Case? Kann natürlich auch sein, dass die Rahmenbedingungen da komplett aus den Angeln gehoben sind. Und dann muss man sich auch von den Dingen trennen, auch mit großem Verlust trennen. Das ist auch sowas, was Privatanleger selten gut hinbekommen, dass man wirklich da nicht so stolz ist, sich eigene Fehler einzugestehen. Kein Investor liegt immer richtig, man macht Fehler und diese Fehler muss man dann korrigieren. Also hier, wenn man in Depots reinschaut, so durchschnittlich, liegen da Leichen rum. Ja? Irgendwelche Aktien, die früher mal gekauft wurden, jetzt mit 90% Verlust da drin stehen und keiner will mehr hingucken so richtig darauf. Diese Dinger müssen raus. Ich sage immer als allererstes, Depotleichen müssen raus. Entweder ist dieses Unternehmen jetzt völlig krass unterbewertet, dann muss man nachkaufen, ja, unabhängig davon oder gerade weil man eben weit unter Wasser liegt. Aber wenn man nicht davon überzeugt ist, dass dieser Kurs zu Unrecht so weit unten ist, dann muss da lieber ein Ende mit Schrecken her und dann muss man Verluste realisieren. Ich glaube, zum richtigen Zeit da auch mal Verluste zu realisieren und eine vernünftige Risikomanagementstrategie da zu fahren, auch um Verluste zu begrenzen. Das ist, können Stoppkurse sein, müssen aber nicht unbedingt Stoppkurse sein. Also ich benutze keine Stoppkurse. Das ist auch eines der Geheimnisse.
Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, so ein, zwei Leitlinien von dir auch beim Investieren. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze mehr dazu sagen, wie du auf dein Unternehmen überhaupt aufmerksam wirst und dann, wie du vorgehst, wie deine Strategie ist beim Investieren.
Es gibt keine, nicht die eine Antwort da drauf. Also ich bin ein interessierter Mensch, der mit offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte läuft. Und am liebsten ist es mir, wenn ich auf Unternehmen, auf Investment Cases aufmerksam werde im täglichen Leben. Also schönes Beispiel, Duolingo. Ich weiß nicht, ob du Duolingo kennst. Duolingo ist eine App zum Sprachenlernen und die hat diesen Markt der Sprachlern-Apps oder des Online-Lernens von Sprachen innerhalb von kürzester Zeit übernommen, kann man sagen. 90% aller Umsätze mit solchen Apps werden jetzt mit der Duolingo-App gemacht. Und ich habe das kennengelernt, indem ich eine gute Bekannte im Schwimmbad getroffen habe. Und sie hatte einen quengelnden kleinen Sohn, vielleicht 9 oder 10 Jahre an der Hand. Und die Erwachsenen wollten sich ein bisschen unterhalten. Und dann sagte der, darf ich Duolingo machen? Und sie gibt ihm ihr Handy und er fängt dann da an zu spielen. Und ich habe dann gesagt, was ist denn das? Also mein Kleiner hätte damals Subway Surfers haben wollen. Sagt, das wäre sowas. Sagt sie, ja, nee, der macht jetzt Englisch. Sag ich, wie, als Grundschulkind, der macht jetzt Englisch und das macht er gerne. Ja, das kann der jetzt stundenlang machen. Und dann habe ich mir Duolingo angeguckt und das war wirklich sehr, sehr interessant, wie die, Stichwort Gamification, auf eine spielerische Art und Weise Sprachen vermitteln. Und dann habe ich mir das Unternehmen angeschaut, das war kurz nach dem IPO. Und es war da schon absehbar, dass es ein möglicherweise sehr, sehr hoch, also vom Potenzial her hochprofitables Geschäftsmodell mit einem riesen Hebel sein könnte. Und dann, es kommt noch dazu, mein Beuteschema sieht vor, am besten sich kurz nach dem IPO, aber erst dann, wenn die Altaktionäre verkaufen dürfen, also nach der berühmten Lock-up-Period, sich an jungen Unternehmen zu beteiligen. Und da hat einfach alles gepasst und ich habe mich dann beteiligt. Das ist heute schon, ist jetzt 2 Jahre her oder so, fette dreistellige Gewinne. Der einzige Schönheitsfehler dabei ist, dass Duolingo-Aktie ist nicht in meinem Wikifolio gelandet, weil es keine deutsche Börsennotierung hat und deswegen dieses nicht im Wikifolio-Anlage-Universum auch bis heute aufnehmbar war. Das ist sehr, sehr schade. Aber prinzipiell, wie werde ich auf Aktien aufmerksam? Indem ich tatsächlich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt marschiere. Natürlich habe ich auch ein Netzwerk aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit im Silicon Valley. Daher kenne ich Firmen oftmals schon, bevor sie überhaupt an die Börse kommen und habe da so eine Watchlist von Firmen, die noch pre-IPO sind. Und wenn die dann an die Börse kommen, dann sind sie dann auf meiner richtigen Watchlist. Und auch im Aktienguide eben dann zu finden. Und ich beobachte dann zumindest mal 2-3 Quartale nach dem Börsengang, wie sich das alles entwickelt. Ob das eine zum Börsengang aufgehübschte Braut ist oder ob das Unternehmen wirklich qualitativ hochwertig ist. Und das ist, glaube ich, meine große Stärke, dass ich diese Geschäftsmodelle wegen meinem beruflichen Hintergrund besser beurteilen kann als die meisten anderen. Und ja, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert in den letzten Jahren. Was nicht heißt, dass ich nicht ab und zu daneben liege. Ja? Also gerade in 2021, in der Zeit, als vernünftige Tech-Aktien unbezahlbar teuer waren, habe ich 2, 3 große Fehler begangen, indem ich Firmen gekauft habe, die zwar auch einigermaßen günstig bewertet waren, wo ich aber hinterher gesehen habe, dass es leider zwar ein guter Preis war, aber für mittelprächtige oder schlechte Unternehmen. Und das waren dann tatsächlich teure Fehler, die ich realisieren musste, aber dann auch konsequent realisiert habe. Also wenn du heute in mein Musterportfolio, in das Wikifolio schaust, dann gibt es da auch immer noch 3, glaube ich, Unternehmen, die unter Wasser sind, wo ich teilweise größere Verluste bis zu 30-40% habe. Das sind aber alles Unternehmen, wo ich vom Investment Case nach wie vor überzeugt bin. Und dann ist das auch kein Problem für mich. Dann würde ich auch da weiter nachkaufen, wenn's sein muss. Aber was nicht passieren darf, dass da Minuszahlen erscheinen, Buchverluste stehen, die nicht realisiert sind, nur weil ich auf bessere Zeiten hoffe, aber eigentlich kein Vertrauen mehr in den Investment Case habe. Sowas gibt's bei mir nicht.
Ja, bevor wir jetzt auch über die konkreten Aktien aus dem Wikifolio sprechen, würde ich gerne noch zu Duolingo anknüpfen. Du hast ja schon gesagt, wie erfolgreich die Aktie gelaufen ist. Magst du vielleicht noch kurz anführen, ob du die Aktie noch hast und wie du da auf die nächsten Quartale blickst?
Ich habe tatsächlich die Aktie, ich habe sie nicht nur noch, sondern ich habe eine große Position davon. Ich habe noch kein Stück verkauft. Dadurch, dass die sich eben, ich glaube, verdreifacht haben, ist die Position mittlerweile relativ groß geworden. Ist eine der großen Positionen in meinem Portfolio und ist sehr volatil. Kann jederzeit auch mal um 30% zurückkommen, wäre auch okay. Aber ich glaube, Duolingo wird auch auf Jahre gesehen noch einen sehr, sehr guten Weg machen. Also ich plane da nicht zu verkaufen. Ich sehe es in der eigenen Familie. Also ich lerne Spanisch damit zum Beispiel. Ja, wir haben ein Haus auf Mallorca. Endlich habe ich nicht nur den Vorsatz, sondern mit Duolingo auch die Motivation, das dauerhaft zu machen. Meine Mama ist über 80 Jahre alt, lernt rein aus Spaß an der Freude Italienisch damit, ach, cool, um sich ihr Hirn so ein bisschen zu trainieren. Und ein anderes Familienmitglied, der in der Schule nicht so richtig Englisch gelernt hat, lernt jetzt Englisch. Und zwar mit einem Riesenmotivation, einem riesenzeitlichen Aufwand auch. Also der verbringt die Zeit, die andere vielleicht auf Social Media verbringen, tatsächlich in Duolingo. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen, wenn man das möchte am Tag. Also es funktioniert einfach, diese sich gegenseitig in der Familie, im Freundeskreis zu motivieren, damit, wie da gibt es diesen Begriff des Streaks auf Duolingo, wie viele Tage habe ich ununterbrochen mit Duolingo gearbeitet, und wenn man diesen Streak mal bei, was weiß ich, 200 Tagen hat, dann will man den tatsächlich nicht mehr verlieren. Es funktioniert sogar bei mir, wobei ich über solche Dinge eigentlich immer lache.
Ja, cooles Konzept. Also, noch als letzte Frage dazu, es läuft operativ auch so gut, dass für dich einfach fundamental diese Verdopplung, Verdreifachung einfach auch begründet ist.
Absolut, das, natürlich. Der Umsatz hat sich seitdem auch verdoppelt und verdreifacht. Die Aktie ist halt nicht mehr billig. Ja, also ich glaube, ich habe die anfänglich mal für $70 gekauft, die ersten. Da war es auch fundamental noch wirklich günstig. Also Enterprise Value Sales Verhältnis von 5-6 oder so war es damals. Heute ist es halt das Doppelte. Es ist aber fair. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wie bei anderen, ich habe andere Aktien, wo ich auch jetzt reduziert habe, CrowdStrike zum Beispiel, wenn dann da mal das Enterprise-Value-Sales-Verhältnis über 20 liegt oder so, trotz aller fantastischen Marktposition, dann sagen wir jetzt aber mal ruhig, und ich wenn es nicht zu sehr übertrieben ist, dann bleibe ich zwar teilweise mit dabei, aber es ist mein Stil, dann immer mal zu reduzieren und sowas unterzugewichten. Ich kann es bei passender Gelegenheit stocke ich dann auch wieder auf oder so. Hört sich jetzt an, als ob ich ein Trader wäre. Bin ich nicht. Ich spiele nur so ein bisschen mit der Positionsgröße in Übertreibungen, eben mal was teilverkaufen. Und wenn es wieder günstiger geworden ist, halt vielleicht die Stücke wieder billiger zurückkaufen.
Ja, das passiert ja dann bei dir auch nicht in Tagen, wie das die Trader machen, sondern nein, über Wochen, Monate und Quartale, wo eher dann Quartale, auch größere, ja, Schwankungen möglich sind. Dann zu deinem Wikifolio. Eine Aktie von denen, die du eben angesprochen hast, die habe ich auch im Privatdepot schon länger, Lending Club, die auch ein bisschen im Minus steht, ist bei mir übrigens auch so. Habe ich auch wegen der sehr spannenden Transformationsstory gekauft, weil ich da in der Vergangenheit auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit solchen Stories, wo sich quasi die Bewertung dann auch erstmal nicht ändert und ja, die Berichterstattung da so gar nicht so viel drauf eingeht. Aber ähnlich wie bei dir bisher noch keine Erfolgsstory, was die Performance angeht. Wie siehst du Landing Club aktuell? Wieso bist du für die nächsten Quartale da optimistisch?
Also von Quartalen würde ich schon mal gar nicht reden, sondern von Jahren.
Okay, dann für die nächsten Jahre.
ja, Landing Club ist erstens mal nicht das Unternehmen, was die meisten Leute sich unter Landing Club vorstellen. Landing Club ist bekannt bei den Investoren, bei den Privatinvestoren, meistens noch als das Unternehmen, als das es vor, ich glaube, 15 Jahren an die Börse gekommen ist, nämlich der Pionier im P2P-Lending, also das Ausleihen von Geld unter Privatpersonen letztendlich. Von diesem Geschäftsmodell hat sich Landing Club komplett verabschiedet, gibt es nicht mehr. Landing Club ist seit 3 Jahren eine Bank. Die haben sich eine Bank, nicht nur eine Banklizenz, sondern sie haben eine andere Bank inklusive der Lizenz akquiriert. Und genau zu dieser Gelegenheit, das war mein Investment Case, bin ich eingestiegen. Ja, der Investment Case ist auch zunächst aufgegangen. Und dann kam die Zinswende, dass die kommen würde, war ja keine Überraschung. Aber in welcher Geschwindigkeit das passieren würde, das konnte ja eigentlich keiner voraussehen. Und ja, diese unglaublich schnelle Zinssteigerung hat diesen ganzen Fintech-Lending-Unternehmen stark zugesetzt. Und die Ergebnisse sind eingebrochen, auch bei Landing Club. Aber im Vergleich zu anderen hat sich Landing Club eigentlich bravourös geschlagen. Die sind profitabel geblieben. Bis heute kein einziges Quartal, auch in dieser großen Krise, mit den wahrscheinlich denkbar schlechtesten Rahmenbedingungen, die man sich vorstellen kann für so ein Unternehmen, was auf Konsumentendarlehen, unbesicherten Konsumentendarlehen wohlgemerkt, fokussiert, sind die profitabel geblieben bis heute. Und dennoch wird das Unternehmen gehandelt, oder es wurde zumindest zeitweise so gehandelt, hat sich ja schon wieder deutlich erholt, als ob Landing Club pleite gehen würde. Ja, teilweise wirklich 50% unter dem Buchwert. Und ja, das war so der Punkt. Dann habe ich tatsächlich auch nachgekauft beherzt. Der Kurs ist jetzt auch wieder weit über den Tiefskursen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal wieder ein paar jetzt tatsächlich die Position reduzieren müssen, weil sie einfach zu groß geworden war. Was soll ich dir sagen? Ich vertraue dem Management. Das kann man vielleicht auch noch mal so allgemein rausstellen. Ich gucke mir sehr genau das Management an, bevor ich irgendwo investiere. Also es gibt kein Investment von mir, wo ich nicht den Lebenslauf des CEOs, meistens auch den CFOs, studiert habe. Was haben die vorher gemacht? Daraus kann man auch einiges schon rückschließen, was die Strategie des Unternehmens ist. Die Strategie des Unternehmens ist nämlich nicht immer das, was bei den Investorpräsentationen erzählt wird, angenommen, ein neuer CEO wird eingesetzt, um das Unternehmen aufzuhübschen für einen Verkauf an Going Private, Verkauf an Private Equity Investoren oder so, dann wird das natürlich nicht veröffentlicht, sondern das ist die Hidden Agenda. Wenn man sich aber anguckt, dass der CEO, der da reinkommt, das Ganze schon zweimal gemacht hat, dann weiß man, das ist das sein Circle of Competence, das ist das, was er kann, und deswegen ist die Wahl wahrscheinlich auf ihn gefallen. Also das sind so. Und wenn ich mir hier den Fall Landing Club angucke, dann glaube ich, dass da wirklich langfristig was Unabhängiges aufgebaut werden soll. Die wären sicherlich schon viel weiter, wenn es nicht hier zu diesen Verwerfungen gekommen wäre. Also die Banken haben sich komplett zurückgezogen von diesem Marktplatzgeschäft. Landing Club machte ja eigentlich sein Geschäft dadurch, dass sie eben Konsumenten, also die ein Darlehen aufnehmen wollen, vermittelt an Banken, die solche Darlehen vergeben wollen. Die gibt es nur momentan gar nicht. Das heißt, die Darlehen, die jetzt vergeben werden, sind größtenteils, werden direkt von Landing Club vergeben. Und das funktioniert auch nur deswegen so gut, weil Landing Club eben diese riesige Historie hat von Daten und daher sich die Kunden also aussuchen können. Die Darlehen werden tatsächlich nur an solche vergeben, wo Landing Club auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass die ihre Darlehen zurückzahlen. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Und ja, funktioniert bis heute gut. Aktie steht, ich glaube, 30% oder so bei mir noch unter Wasser. Trotzdem eine große Position. Ich bin optimistisch auf mehrere Jahre gesehen, aber.
An dieser Stelle ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite, um euch den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Es geht um Freedom24, einen Anbieter, der euch derzeit unglaublich attraktive Zinsen bietet. 3,9% aufs Tagesgeld, aber auch mehr als 5% aufs Festgeld. Je nachdem, in welcher Währung ihr anlegt, kann es sogar 6% und mehr sein. Dazu habt ihr hier auch günstige Konditionen für Aktien und ETFs und diverse verschiedene Börsenplätze. Schaut euch den Link in den Shownotes an, darüber kommt ihr direkt zu Freedom24. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Also kann man es kurz vielleicht zusammenfassen, wenn es schon in dem sehr schwierigen Umfeld für das Unternehmen so geklappt hat, dass man profitabel geblieben ist, ist die Zukunft optimistisch, wenn das Umfeld auf jeden Fall deutlich einfacher werden sollte.
Es kann sich halt auch sehr, sehr schnell wieder sehr viel ändern. Genauso wie die Banken sich zurückgezogen haben, wenn die jetzt ihre Bilanzen in Ordnung gebracht haben, das ist ja das Problem, und die kehren zurück auf diesen Marktplatz, dann können die Gewinne auch genauso schnell wieder explodieren beim Lending Club, wie sie zusammengebrochen sind. Eins ist aber auch klar, im Vergleich zu anderen Unternehmen handelt es sich hier, in meinem Portfolio handelt es sich hier eben nicht um gut prognostizierbare, wiederkehrende Umsätze mit den entsprechenden Gewinnen. Das habe ich, also diese Zyklität des Geschäftsmodells, mir war es immer klar, dass es ein zyklisches Geschäftsmodell ist, aber wie arg das schwanken kann, nach oben wie nach unten hin, das war mir nicht klar. Anders gesprochen, die Aktie hat auch keine besonders hohe Bewertung verdient, ja, im Sinne von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das wird wahrscheinlich auch in guten Zeiten eben nicht mehr deutlich über 10, 15 liegen. Ja.
Das ist das wieder mit der Rendite und dem Risiko.
Genau.
Das muss man eben dann auch manchmal aushalten. Anderes Unternehmen, was du ebenfalls aktuell hochgewichtet hast, deine größte Position im Wikifolio ist Vimeo. Wenn jetzt auch nicht mit großem Abstand. Warum bist du so optimistisch für Vimeo? Die Aktie hat sich zuletzt ja auch nach langer Durststrecke so ein bisschen erholt.
Es ist interessant, dass wir jetzt gerade über die zwei Ausreißerunternehmen in meinem Wikifolio reden, die relativ kleine Unternehmen sind, also mit ungefähr 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Egal welche andere von diesen, ich glaube, 15 oder 17 Unternehmen, die da jetzt drin sind, du genommen hättest, wären immer weit, weit über 1 Milliarde gewesen.
Wir machen noch zwei, drei andere danach.
Ich bin da nur immer ein bisschen vorsichtig, weil Vimeo hat eine gewisse Marktenge. Und bitte, wenn da jetzt jemand, nachdem er den Podcast hört, irgendwie was machen will, immer alles streng limitieren. Was ich auf keinen Fall ist, irgendwelche Kurse beeinflussen durch solche Interviews hier. Also achte ich immer drauf und deswegen nehme ich auch Werte nur neu ins Portfolio auf, die über 1 Milliarde haben, um sowas von vornherein auszuschließen. Nur im Falle Vimeo ist der Kurs dann dermaßen weggesackt und wir hatten teilweise einen Unternehmenswert nur noch, jetzt nicht Marktkapitalisierung, aber wenn man die Cash-Reserven rausrechnet, für mich ist ja immer Enterprise Value das Entscheidende. Es war also unter einer halben Milliarde, sogar in unter 400 Millionen teilweise. Das muss man sich mal überlegen. Vimeo kennen vielleicht viele als die Videoplattform. Es ist kein Konkurrent zu YouTube, es ist was ganz anderes. Es hat das einzige Gemeinsamkeit ist, es hat auch mit Video zu tun. Es ist eine Video-Software-Suite. Das ist ein reinrassiges Software-as-a-Service-Unternehmen. Also reinrassig vielleicht nicht, weil es gibt mal andere Produkte, aber im Prinzip ist es diese Videoplattform in der Cloud, macht 400 Millionen Dollar Umsatz. Und der ganze Wert des Unternehmens war ungefähr, als ich da jetzt im großen Ziel gekauft habe, 400 Millionen. Also Enterprise Value Sales Verhältnis gleich 1. Und das war unglaublich günstig. Auch da war Geduld notwendig. Der Vimeo war in der Corona-Zeit, als Video einen Boom erlebte, zu völlig überhöhten Preisen an die Börse gespült worden. Das war kein klassischer IPO, sondern eine Beteiligungsgesellschaft, die IAC, die ich auch im Portfolio habe, hat die Vimeo-Aktie quasi aus dem eigenen Portfolio per Spin-off an die Börse gebracht und diese Aktien wurden den IAC-Aktionären wie auch mir ins Depot gebucht. Aber das erfolgte zu einer Zeit, dieser Schritt, als Vimeo völlig überbewertet war. Ich glaube, für 4-5 Milliarden gehandelt wurde. Ja, und dann waren es eben 2 Jahre später nur noch 400 Millionen. Sprich, die Aktie hat sich gezehntelt, 90% verloren. Und genauso wie das eine absolute Übertreibung nach oben war, war das dann eine absolute Untertreibung nach unten. Davon war ich zumindest felsenfest überzeugt. auch wenn ich mich da so ein bisschen von manchen Leuten auch hier auf Social Media habe kritisieren lassen müssen, ja, weil das, auch die Aktie war fürchterlich lang unter, stand da auch mit -30, -40% lange Zeit sogar relativ hoch gewichtet im Wikifolio. Ja, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Du hast gesagt, sie hat sich etwas erholt. Das heißt, wenn du den Langfristchart anguckst mit, war vielleicht vorher minus 93%, jetzt ist es nur noch -90% oder keine Ahnung, -88%. Wenn du aber den Kurzfristchart mal anguckst, mit kurzfristig meine ich jetzt nicht die letzten 5 Tage, sondern die letzte halbe Jahr oder so, dann hat sich die Aktie mal eben verdoppelt. Und das innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, oder wenigen Monaten zumindest. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit High Conviction. Wenn man sich da meine Trades anguckt, in meine Transaktionen im Wikifolio, ich habe immer stückchenweise nachgekauft, bis zu den Tiefstkursen. Und das machte sich dann bemerkbar. Und um jetzt auch klar keine Missverständnisse hier stehen zu lassen, ich habe in den letzten Tagen das erste Mal die Vimeo-Position jetzt tatsächlich wieder reduziert. Das ist nicht, weil ich glaube, dass die Vimeo-Aktie jetzt ausgereizt wäre, aber die Position ist einfach zu groß geworden durch diesen schnellen Verdoppler quasi. Also es ist aus einem Buchverlust von -30, -40% ist jetzt plötzlich ein Buchgewinn geworden von +45% oder was. Und gleichzeitig ist die Depotgewichtung weit über die 10% angestiegen, die ich so normal als Grenze habe. Ich lasse auch mal +12% Gewichtung zu, aber wenn es dann darüber hinausgeht, Stichwort Diversifikation, ganz wichtig, dann wird da gekappt und deswegen werde ich immer mal wieder, wenn es jetzt weiter steigt, was verkaufen davon. Auch dafür werde ich dann manchmal kritisiert, ich hätte viel zu früh verkauft, weil im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber bei mir gibt es nicht eine Situation, dass ich in so einem Portfolio plötzlich +20, +25, 20%, 25% oder was auch immer, was ich vorher anderen schon gesehen habe, Gewichtung in einem Wert habe. Das ist übrigens, wenn das Wikifolio jetzt ein Fonds wäre, wäre das sogar gesetzlich verboten. Ist schön, dass man diese Gesetze nicht beachten muss als Wikifolio-Verwalter, aber so als guter Money Manager sollte man das nicht zulassen, auch fürs private Depot übrigens, dass eine einzige Aktie, gerade ein einziger Wert, gerade wenn es eine Einzelaktie ist, so eine hohe Gewichtung einnimmt.
Gab es da jetzt bei Vimeo sehr gute Ergebnisse in letzter Zeit oder hat sich da einfach jetzt die Aussicht an der Börse geändert, dass da jetzt ein Verdoppler gab vom Tief aus?
Also es gab keine wirklich guten Ergebnisse. Die Ergebnisse, würde ich mal sagen, die Erwartungen sind ins Unendliche abgerutscht. Das Unternehmen wurde bewertet wie ein Pleiteunternehmen, obwohl, auch und das war auch schon die letzten Quartale so, sich abgezeichnet hat, dass das Unternehmen die Profitabilität erreichen würde. Das ist ja das Schöne an solchen Software-as-a-Service-Modellen. Ich kann da sehr schnell die Profitabilität erreichen, wenn ich die Stellschrauben entsprechend anlege, sprich Kosten reduziere, die Bruttomarge, auch bei Vimeo ist 80%. Also gibt es da jede Menge Spielraum für das Management, wenn man Wert auf Profitabilität legt, dann das auch sehr schnell zu erreichen durch entsprechende Kostenreduktionen. Die großen Nachrichten, die es bei Vimeo eigentlich geben könnte in der Zukunft, also die suchen seit geraumer Zeit einen neuen CEO zum Beispiel, haben einen Interim-CEO. Ich habe nicht gedacht, dass diese Neubewertung erfolgt, bevor der neue CEO an Bord ist. Mal gucken, was da passiert. Allerdings sind die letzten Wochen auch Übernahmegerüchte, aber wirklich nur Gerüchte, wo ich zurzeit noch nicht so viel geben würde. Gab es Spekulationen. Eins ist auch klar, zu den Preisen, zu denen Vimeo da lange Zeit gehandelt wurde, hätte so eine Übernahme nie stattgefunden. Wenn, dann wird so eine Übernahme wirklich den Aktionären mit einem kräftigen Aufgeld versüßt werden. Gut, aber jetzt gehen wir ja schon wieder auf die $6 zu. Das ist natürlich noch was anderes wie bei $3 oder $3,50 wie vor 8 oder 12 Wochen.
Ein anderes Unternehmen, was du eben schon angesprochen hast, im Kontext von Vimeo ist IAC, Interactive Corp. Ein Beteiligungsunternehmen, was du, glaube ich, auch schon ziemlich lange im Depot hast. Und da ist ja auch das Thema, was du eben angesprochen hast, Vertrauen in das Management, CEO und so weiter, ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, genauer erklären, warum ausgerechnet dieses Beteiligungsunternehmen.
Ja, die IAC beobachte ich schon sehr lange, nicht nur beobachten, ich bin auch schon privat sehr, sehr lange investiert. Die IAC, ja, hat ein ganz außergewöhnliches Geschäftsmodell. Die kaufen schlecht gemanagte Internetfirmen, die nach einem Austausch des Managements das Potenzial haben, innerhalb von, sagen wir mal, 5 Jahren oder so, ihre fundamentale Lage wesentlich zu verbessern. Die kaufen die auf in wirtschaftlich eben schlechten Zeiten und entwickeln die weiter und behalten die dann aber nicht, sondern kehren diese sanierten Unternehmen zum geeigneten Zeitpunkt über ein Spin-off aus an ihre Aktionäre. Deswegen, also wenn man sich so Aktienkurs von IAC anguckt, das ist auch im langfristigen Chart, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil nämlich diese Spin-offs natürlich regelmäßig dazu führen, dass der Kurs zusammenkracht. Ja. Es hat, wenn man das alles beiseite lässt und man guckt sich an, welche Spin-offs in der Vergangenheit, wir reden hier von 25 Jahren oder so, es da gegeben hat, und das dann, also wenn man fiktiv mal annehmen würde, jemand hätte IAC-Aktien besessen vor 25 Jahren, hätte diese ganzen Spin-offs mitgemacht, dann hätte man unter Berücksichtigung all dieser Dinge, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber vor 2 Jahren waren es noch 25% Rendite erzielt damit. Nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz, die letzten Jahre war ganz, ganz schwierig für IAC. Die haben eine große Übernahme getätigt, eines der großen amerikanischen Verlagshäuser, gerade zum Höhepunkt der Börsenbewertungen, haben dadurch zu viel für die gezahlt. Damals sah es nach einem sehr, sehr günstigen Deal aus. Lange Rede, kurzer Sinn, war ein verblödes Timing, war nicht sehr erfolgreich. Aber auch bei IAC ist es so, ich habe eine hohe Überzeugung, dass der Wert, der heute als Börsenkurs da steht, wesentlich zu niedrig ist. IAC-Bewertung ist relativ einfach. Es gibt nämlich zwei börsennotierte Beteiligungen, nämlich an MGM, also diesem amerikanischen Casino-Betreiber, Hotelunternehmen, MGM Resorts. Da ist IAC der größte, mit Abstand größte Aktionär. Und dann gibt es eine zweite börsennotierte Beteiligung, Mehrheitsbeteiligung, Angie Home Services. Auch ein sehr, sehr problembehaftetes Unternehmen zurzeit. So, nichtsdestotrotz, bei all den Problemen, wenn ich diese beiden, die Werte dieser beiden Aktienpakete zusammenfasse, komme ich ungefähr auf den gesamten Wert der gesamten IAC heute, dieses gesamten Beteiligungsunternehmens. Jetzt gibt es aber noch vorbörslichen, außerbörslichen Beteiligungen eine ganze Reihe von Beteiligungen, die eben erhebliches Geld wert sind. Man kann über die Bewertung streiten, immer schwierig vorbörslich. Klar ist für mich nur, das ist erheblich. Und
gratis dazu quasi.
Bitte?
Und gibt es quasi gratis dazu?
Gibt es gratis dazu, genau, das ist die Story hier. Natürlich, auch da braucht man unendlich viel Geduld. Es kann gut sein, dass man sich das noch 2-3 Jahre lang so angucken muss, bis es eben offenbar wird, zum Beispiel durch einen weiteren Börsengang von einem dieser Unternehmen. Irgendwann wird es dann auch wieder so sein, dass sich die Investoren für diese Aktie interessieren. Momentan interessiert es keinen Menschen. Das sind immer die Situationen, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich genau weiß, die Werte sind da und ich muss eigentlich nur warten, bis die Börse sie entdeckt.
Ja, wenn die Medien wenig über die eigenen Unternehmen berichten, ist ja per se eher was Positives.
Sehe ich auch so, sehen aber viele nicht so. Ich bekomme immer wieder zu hören, ja, es braucht doch den berühmten Katalysator und wer sagt dir, dass das jetzt passiert und es kann sein, dass es noch Jahre und so. Ja, kann sein. Ist halt meine Art zu investieren und ich bin damit in der Vergangenheit sehr gut gefahren. Muss man halt auch mal akzeptieren, dass man eine Zeit lang einen dicken Buchverlust im Depot sich angucken muss, wie in diesem Fall hier mit der IAC-Aktie, kann ich gut mitleben.
Absolut. Und vor allem, wenn der Katalysator sich anbahnt, dann reagiert der Kurs ja meistens schon, dann ist er in der Regel zu spät, wenn genau die Gerüchte aufkommen. Deshalb macht es keinen Sinn, auch aus meiner Sicht, da jetzt auf den Katalysator zu warten, bevor man investiert. Ja. Neben den drei vielleicht unbekannteren Aktien für den Mainstream-Hörer haben wir jetzt noch ein Public Bet, so würde ich es mal nennen, mit dabei. Und zwar hast du vor kurzem eine PayPal-Position auch aufgebaut. Und jetzt muss man dazu sagen, PayPal ist, glaube ich, die Aktie, die, wenn ich jetzt das vergangene Jahr nehme, mit am häufigsten nachgefragt wurde. In den letzten Wochen ist vielleicht eher Nvidia und einige andere, aber PayPal ist immer schon noch extrem oft dabei. Und das ist eigentlich untypisch. Wenn ich sonst bei dir reingucke ins Wikifolio, sind da eigentlich fast immer Aktien, die bei uns so gar keine Rolle spielen. So wie jetzt die drei vorgenannt oder auch wenn es größere Unternehmen sind, eher welche, die gerade gar keiner haben will. Bei PayPal ist es jetzt anders. Nimm uns mal mit, warum du bei jetzt PayPal
investierst. Bin ich ja fast geschockt, dass PayPal immer noch populär ist bei Retail-Anlegern. Ich habe gedacht, eine Vielzahl von Leuten habe sich die Finger verbrannt an PayPal in den letzten Jahren. PayPal-Aktie notiert immerhin 80% unter ihren ehemaligen Höchstkursen. Und jetzt, nachdem sie 4/5 verloren hat, habe ich tatsächlich PayPal angefangen zu kaufen. Ich habe eine vorsichtige Einstiegsposition und du hast sehr gut hingeguckt. Das war nämlich erst gestern oder vorgestern. Ich bin sogar momentan noch dabei, meinen Blogartikel dazu zu schreiben. Habe schon, mein Postfach ist voll von Leuten, die fragen, ja, wo bleibt denn der Artikel, der Investment Case zu PayPal? Ja, liebe Leute, es dauert manchmal ein bisschen und der Artikel kommt. Ich, je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt heute Morgen habe, sehr kurzfristig oder aber es dauert bis nächste Woche, aber der Artikel wird kommen. Aber ich kann jetzt auch ruhig schon ein bisschen was erzählen. Hat natürlich unheimlich viel zu tun, mein Investment mit dem neuen Management. Ja, unter dem alten Management hätte ich sicherlich nicht investiert. Ich habe ja eben schon gesagt, Vertrauen in das Management ist bei mir ganz, ganz wichtig. Und der Alex Chris, der da jetzt ans Ruder gekommen ist, ich halte den für sehr, sehr gut, auch wenn er vielleicht ein bisschen unglücklichen Start hatte. Hat ja da unheimlich viel versprochen. Also vor 4 Monaten ist der ans Ruder gekommen. Und ja, gesagt, wie er wollte die Welt schockieren mit Innovationen bei PayPal. Dann kam dieser Innovationstag und es ging eigentlich nur um ein paar neue Features, die jetzt nichts Besonderes sind. Aber PayPal hat ja einen riesigen Vorteil gegenüber all den vielen Mitbewerbern. Das ist ohne Frage. Es ist ein wettbewerbsintensiver Markt und Apple Pay kommt immer mehr und so weiter. Das ist alles richtig. Und das ist ja der Grund, warum die Aktie so niedergeprügelt wurde über die letzten 2 Jahre hinweg. Aber PayPal hat heute schon über 400 Millionen aktive Benutzer. Das sind die, die in den letzten 12 Monaten mal was gemacht haben. Und was noch viel wichtiger ist, über 200 Millionen mit steigender Tendenz monatlich aktive Nutzer. Und diese aktiven Nutzer, die machen auch diesen Engagement im Sinne von wie viele Transaktionen pro Monat machen sie. Diese Zahl geht nach oben. Also ich glaube, dass die allgemeine Wahrnehmung von wegen PayPal ist jetzt deutlich auf dem absteigenden Ast, dass die gar nicht so richtig ist. Wichtig sind mir auch immer eigene Erfahrungen. Ich habe beim Aktienguide die Erfahrung gemacht, wie wichtig PayPal ist. Also wir haben den Aktienguide 2021 an den Start gebracht und hatten zunächst keine PayPal-Zahlungsoption. Ja. Und und du sagst, oh je.
Da gab es die Post.
Da gab es viel Post tatsächlich und das wurde, und wir haben das völlig unterschätzt. Wir haben gedacht, naja, Kreditkarte, Debitkarte hat doch heutzutage jeder, ist ja kein Problem mehr mit all den schönen modernen N26-Angeboten, die es da gibt. Ich brauche ja keine echte Kreditkarte mehr, ja, so eine einfache Debitkarte reicht ja. Aber Pustekuchen, ja, die Leute wollten mit PayPal bezahlen. Wir haben vor einem Jahr PayPal eingeführt und jetzt schon sind 25% aller Zahlungen über PayPal mit steigender Tendenz. Steigende Tendenz deswegen, weil die Altkunden, die renewed werden, ja damals ohne PayPal gekauft haben und von den Neukunden sind deutlich über 25% PayPal. Also zumindest auf der Konsumentenseite dieser Plattform mache ich mir um die Wettbewerbsfähigkeit von PayPal, zumindest im deutschsprachigen Raum, keine Sorgen, hier aus eigener Erfahrung, aber auch, weil die Zahlen nicht schlecht sind. Ich lese immer wieder, ja, die letzten 4 Quartale war die Zahl der User rückläufig. Aber dann soll man sich mal genau angucken, wie das definiert ist. Und viel relevanter als diese aktiven User sind für mich die monatlichen User. Und die gehen sogar hoch. Und ich glaube, mit jemandem, der das jetzt gut managt und das Unternehmen fokussiert und nicht mehr ständig irgendwelche Unternehmen zusammenkauft, weil das war das große Problem des alten CEOs, dass der Wachstum im Gang halten wollte und sich auch Umsatzströme dazu gekauft hat. Es ist alles ein ziemliches Durcheinander gewesen. Das muss man jetzt aufräumen. Das wird auch sicherlich eine Zeit dauern. Also Alex Chris hat schon 2024 als Übergangsjahr bezeichnet. Es wird auch keine steigenden Gewinne geben dieses Jahr, nur moderat steigenden Umsatz. Ich will jetzt eine PayPal-Position aufbauen, um sie die nächsten 10 Jahre zu halten. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich werde das jetzt eine kleinere Position halten, werde die nächsten 1, 2, 3 Quartale beobachten. Wenn es in die richtige Richtung läuft, wie ich denke, werde ich zukaufen. Gerne auch ein bisschen teurer, als es heute ist. Und wenn nicht, werde ich die Position wieder auflösen. Das passiert bei mir auch manchmal. Also das ist jetzt habe ich das berühmte Skin in the Game. Und dann muss man mal sehen, wo das hinläuft in den nächsten Quartalen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal PayPal im Depot haben würde. Es war sehr populär. Ich hatte den Eindruck, die Popularität ist geschwunden und deswegen dieser drastische Kursrückgang. Wenn du mir jetzt sagst, die Leute interessieren sich immer noch alle für PayPal, dann frage ich mich natürlich, ob ich das falsch eingeschätzt habe.
Die hat auf jeden Fall abgenommen. Also das war die Nummer 1 vor einem Jahr, vor einem halben Jahr vielleicht auch noch. Inzwischen nicht mehr die Nummer 1, aber es sind auch, das hast du richtig gesagt, viele, die auf großen Buchverlusten sitzen. Also die Leute, die da schreiben, das sind keine, die sagen, ja, ich würde gern PayPal jetzt neu kaufen. Wie sieht's denn aus? Und das sind eher, würde ich sagen, ich bin ja bei -50%. Was denkt ihr darüber? Haben sich Chancen sich verbessert? Ist das nicht extrem günstig?
Und dann kann ich nur sagen, macht euer, wenn ihr in dieser Situation jetzt seid, gerade bei PayPal, macht euer eigenes Research. Gerne meinen Blogbeitrag lesen, aber bitte nicht nur meinen Blogbeitrag, weil das ist nur meine Meinung und ich liege manchmal richtig und manchmal liege ich falsch. Es gibt so viele PayPal-Analysen von anderen Leuten auch kostenlos im Internet verfügbar. Lest vielleicht auch mal selber den Geschäftsbericht, guckt euch an, was der Alex Christ, der neue CEO, was ihr von dem haltet. Schaut euch mal ein YouTube-Video von dem an. Und entscheidet dann, also ich würde sogar so weit gehen, wenn da jetzt eine kleine Position, 50%, 70% im Minus ist und die ist so klein geworden. Also entweder tatsächlich Verluste realisieren, wenn ihr nicht mehr davon überzeugt seid, oder wenn ihr davon überzeugt seid, dann wieder zu einer vernünftig großen Position aufstocken, weil nur dann bringt euch das was, wenn die Aktie jetzt 50% anzieht, ja. Wenn ich erstmal 50% im Minus bin und dann geht die Aktie 50% hoch, dann bin ich halt nicht wieder ausgeglichen mit der Position, sondern bin ich immer noch 25% im Minus.
In der Regel geben wir dann auf solche Nachrichten noch keine innerliche Antwort, sondern ist dann die Gegenfrage, ja, warum hast du investiert? Und wir versuchen die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht im eigenen Prozess irgendwas nicht stimmt, wenn man einen Blogger fragen muss, wie es denn mit der Aktie weitergeht, denn dann ist im eigenen Investitionsprozess vielleicht etwas falsch gelaufen und man soll mal nochmal gucken, wie du gesagt hast, den Geschäftsbericht lesen, was die meisten nicht machen, die unsere Nachrichten schreiben, die so aussieht, oder mal noch ein bisschen diversifizieren, was die Meinung angeht, nicht nur auf einen hören, der dann mal ein bisschen abtaucht und keine Meinung mehr kundtut zu PayPal, sondern eben da sich selber Gedanken machen, eigenen Case haben, auch einen Nachkauf-Case, einen Exit-Case und so weiter und so fort. Und ja, dann hilft man den Leuten, glaube ich, auch am meisten. Und obwohl man dann im Endeffekt gar nichts zu PayPal konkret gesagt hat, aber...
Bist du selbst investiert in PayPal, Lukas?
Nein, bin nicht okay. Investiert. Okay. Aber ich glaube, zum ersten Mal seit 3-4 Jahren so ein bisschen am Angucken. Also ich hätte es mir ewig gar nicht angeguckt, auch wegen der Geschichte mit der Konkurrenz. Aber inzwischen ist die Bewertung ja so, dass man sagt, okay, da ist also alles an Konkurrenz wirklich jetzt eingepreist auch.
Und, allein die Tatsache, die Cashflow-Erwartungen für dieses Jahr haben enttäuscht. Man hat eigentlich noch mehr erwartet und das neue Management hat gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal investieren, mehr Geld ausgeben. Und deswegen wird der Cashflow in diesem Jahr etwas niedriger. Die neue Guidance sind 5 Milliarden. Ja, 5 Milliarden Cashflow. Bei 60 Milliarden glaube ich, ja doch, 60 Milliarden Enterprise Value, also 12er Multiple. Ja? Wir reden nicht von 12er Umsatzmultiple, sondern 12er Cashflow Multiple. Mhm. Also was wirklich ein sehr, sehr guter Wert ist für so ein hochprofitables Unternehmen. Weil auch wenn PayPal nicht gut gemanagt war, es war ja hochprofitabel in den letzten Jahren.
Ja, also ich persönlich kann jetzt sagen, lass den neuen Chef mal machen und mal gucken, was genau. aus den großen Ankündigungen so rauskommt und dann mal nochmal neu bewerten. Ich kaufe nochmal eher kleinere Unternehmen, die nicht so groß sind wie PayPal, aber wenn da wirklich den Worten Taten folgen und die PayPal-Aktie dann nicht sprunghaft extrem direkt teurer wird, ist das auf jeden Fall ein interessantes Ding. Vielleicht, wenn die Popularität noch etwas abnimmt, dann bin ich auch eher nochmal...
Ja, das tut mir jetzt auch zu denken, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die Leute hätten längst entnervt verkauft, die da jetzt zu hohen Kursen drin waren. Aber gut.
Ja, Stefan, wir sind am Abnehmen, was die Popularität angeht. Du kannst die Position dann voll machen, wenn wir am tiefsten sind und keiner mehr nach PayPal fragt.
Genau, alles klar.
Gut. Dann gab es noch Userfragen zu Big Tech. Ich glaube, Nvidia und Tesla hast du schon auf deinem Blog und auch anderen Plattformen.
Ja, vor allem mache ich mich da ja so fürchterlich unbeliebt jedes Mal, wenn ich über Nvidia und Tesla rede. Deswegen vielleicht reden wir mal nicht über Nvidia und Tesla. Und nein, meine Meinung hat sich nicht geändert, auch nicht nachdem Tesla jetzt, ich weiß nicht, sind wir schon bei 50% Minus von Höchstkurs? Ich glaube schon. Ich bin immer noch sehr, sehr negativ gestimmt für Tesla.
Ja, ich verfolge die Aktie auch nicht. Also wir mussten sie mal verfolgen, weil sie auch sehr gehypt war, aber inzwischen ist das nicht mehr so, aber da es jetzt für uns aus dem Team auch keiner sie hat und für niemanden interessant ist, können wir uns die Tesla-Beiträge aktuell sparen. Das ist auch ganz angenehm. Nvidia ist schon anders, da kommen viele Nachfragen. Aber ja, wie gesagt, die Leute können ja deinen Blog lesen und da finden sich ja schon Aussagen dazu und da hat sich jetzt dann nichts dran geändert, hast du ja gerade auch gesagt. Vielleicht können wir dann über eine andere Aktie sprechen, die auch sehr beliebt ist, die zwar auch inzwischen ziemlich teuer geworden ist, aber jetzt längst nicht so teuer wie die anderen zwei Aktien, oder zumindest Tesla, und zwar Microsoft. Denn da sieht es ja, was den Aktienkurs angeht, ja wirklich auch so aus, da geht es nur nach oben, alles läuft blendend, fundamental läuft es natürlich auch gut, aber vielleicht kannst du da mal zur Bewertung, zu deiner Ansicht da was sagen.
Also muss vorab sagen, ich habe keine aktuelle Analyse von Microsoft gemacht. Ich habe keine Microsoft-Aktien. Microsoft ist auch nicht jetzt auf meiner unmittelbaren Watchlist. Ich halte mich von den Tech-Riesen, also von wirklich Big Tech, nahezu fern. Es sei denn, mir fällt da wirklich eine günstige Bewertung auf, wie bei Alphabet. Eigentlich schon seit Jahren ist Alphabet die mit Abstand günstigste dieser Big Tech-Werte. Deswegen bin ich in Alphabet investiert. Microsoft, ja, das war ein fantastischer, cleverer Move, mit OpenAI sich dermaßen zu verbinden. Aber was dann da wieder an Bewertung hinzugekommen ist bei Microsoft, nur weil man sich eben da gut positioniert hat zu diesem Thema, ist schon irre. Also als ob jetzt tatsächlich für diesen Listenpreis, ist glaube ich 20 Dollar im Monat, die diese Copilot jetzt da in der Office Suite kosten soll, als ob das schon ausgemachte Sache wäre, dass jetzt jeder hier 250 Dollar im Jahr in die Hand nimmt, um diesen Co-Piloten zusätzlich zu lizenzieren. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist natürlich revolutioniert, diese generative AI, gerade unsere Büroarbeitswelt. Aber ich glaube, dass es unheimlich schwer sein wird, auch für Microsoft, jetzt da ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Das ist in kürzester Zeit, wird das etwas sein, was einfach drin ist in diesen Tools. Ja, in dem Google Doc habe ich ja genau das Gleiche. Dann gibt es hochspezialisierte, tolle Tools außerhalb der klassischen Office Suite. Microsoft, ja, macht, also ich finde, es ist fantastisch gemanagt, aber priced for perfection, sage ich immer. Also da darf auch wirklich nichts schief gehen. Bei Apple gibt's jetzt schon diese Risse in der in diesem ganzen Ökosystem, würde ich mal sagen. Also es ist ja auch sehr viel Financial Engineering, was da abläuft. Ja, es gibt ja keine homogene Microsoft-Plattform. Das ist einfach ein unglaublicher Konzern und die haben es tatsächlich bisher geschafft, trotz der schieren Größe nennenswertes Wachstum aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu Apple. Ja. Aber sie werden nicht, selbst jetzt mit AI, es nicht hinkriegen, dass sie in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, weiterhin zweistellig pro Jahr wachsen. Alleine, weil es so groß geworden ist. Ja, wenn man sich da überlegt, was das bedeutet, zweistellig zu wachsen, wenn man so diese schiere Größe hat. So. Warum sollte ein Unternehmen mit KGV, Cashflow, Multiplen von 40 oder so bewertet werden, wenn es aber nur noch einstellig wachsen kann mittelfristig? Das ist viel zu teuer. Wobei ich mal sagen muss, Apple ist noch viel eher überbewertet, als es Microsoft ist. Also ich würde natürlich nicht gegen Microsoft wetten, aber ich glaube nicht, dass Microsoft die nächsten 10 Jahre noch ein gutes Investment ist.
Mhm. Ja, die großen Tech-Unternehmen haben in den letzten 2 Jahren da ja wirklich beigetragen, auch mit ihrer exzellenten Performance für die ganzen Indizes, dass sie so gut gelaufen sind. Und ich sehe es ähnlich wie du, ich bin da auch nicht investiert, auch weil ich jetzt persönlich mein Privatdepot sowieso noch mit ETFs gestreut habe, also Einzelaktien und ETFs. Und wenn dann die Gewichtung in den ETFs schon so groß ist, wenn ich da noch im Privatdepot jetzt noch die Top 7 Big Techs drin hätte, das wird ja auch gar keinen Sinn machen. Und auch aus dem Grund, soll man da ein bisschen vorsichtig sein, jetzt aus meiner persönlichen Sicht. User-Frage noch zu einem anderen Unternehmen, was du nicht im Depot hast und ich glaube auch noch nie hattest, zumindest habe ich es nicht gesehen bei dir, Was aktuell auch sehr gehypt ist, ist Supermicro-Computer. Ich würde die Frage noch etwas ergänzen. Warum hattest du die eigentlich noch nie im Depot? Innerlich kritisch oder war das nicht dein Case? Nie damit beschäftigt? Vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen.
Sagen wir mal ehrlich, ist doch nur eine durch den AI-Hype nach oben gespülte Firma. Also ich sehe da nicht ansatzweise den Wert, den dieser Kurs da jetzt darstellt. Also das muss mir derjenige, der die Frage stellt, eher sagen, warum soll es denn diesen irren Wert haben?
Ja, ich habe versucht deshalb die Frage was umzuformulieren, weil beim aktuellen Wert konnte ich mir schon denken, aber Supermicrocomputer war ja Anfang letztes Jahr noch ein 1/20 wert an der Börse. Aber da, nehme ich an, hast du die Firma auch schon mal gekannt. Also jetzt, was das Inhaltliche angeht, losgelöst von der Bewertung, kannst du da vielleicht einen Satz dazu sagen? Weil es gab mehrere Fragen dazu, du weißt ja, wie es ist. Dann muss ich ja irgendwas in der Richtung dann auch an dich formulieren, dass die Leute zufrieden sind.
Tut mir leid, ich habe Supermicrocomputer nie analysiert. Ich weiß, dass die eben hier Server machen, aber im Endeffekt sehe ich da keinen großen Burggraben. Also es ist ein Hardwarehersteller, ja, zyklisches Hardwaregeschäft. Ich sehe nicht ansatzweise, wo da die Innovation sein sollte, die Patente, der Burggraben, dass ich mich da näher mit beschäftigen sollte. Für mich ist das ein Hype, der auch wieder in sich zusammenfallen will.
Okay, das ist, denke ich, eine eindeutige Antwort für alle Fragen, die in dem Kontext aufkamen. Ansonsten sind wir auch jetzt am Ende der Folge angelangt, Stefan. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast es ja eben schon kurz angesprochen, was bei dir jetzt so ansteht im Aktienguide. Willst du da noch irgendwas anfügen, was so in den kommenden Wochen und Monaten, was man da von dir hören kann, was da bei dir ansteht ansonsten?
Nee, also ich denke, zu gegebener Zeit werde ich über ein neues Projekt berichten, auf meinem Blog natürlich. Und ja, bitte, bitte, wenn ihr von mir hören wollt, registriert euch für den Newsletter. Kann man einfach auf meinem Blog tun oder einfach mal einen Blogartikel lesen, da ist immer unten ein Link drin, wo man sich für den Newsletter registriert. Das ist eigentlich mein Hauptkanal, mit dem ich so kommuniziere. Einmal in der Woche verschicke ich eine E-Mail mit allem, was ich mir so in der Woche ausgedacht hat, einmal an Content, den ich selber geschrieben habe, aber auch andere Dinge, die mir so wichtig sind. Und genau über diese Kanäle werde ich dann rechtzeitig sagen, was es im Laufe des Jahres von mir Neues gibt. Ja, und ansonsten, ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und etwas, was ich auch vielleicht so noch nicht erzählt habe, zumindest über PayPal haben wir das erste Mal geredet und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für die Einladung, Lukas.
Sehr, sehr gerne. Ich oute mich an der Stelle mal als Newsletter-Abonnent, schon seit 3 oder 4 Jahren, glaube ich. Klick ihn auch jedes Mal auf, immer interessant zu lesen und alle Links packen wir euch wie gewohnt in ja, unter den Podcast rein, dass ihr da auch direkt dann die Anmeldung findet.
Danke.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.